Wir haben ja letztes Mal über Symptome von Burnout geredet.
Ja.
Jetzt vielleicht Lösungen, wie man das Problem kann auffangen kann.
Ja, also vielleicht vorab, es gibt einen guten Zeitartikel, wo das jetzt etwa vor einem halben Jahr oder so geschrieben hat, mentale Gesundheit wird zum neuen Statussymbol. Oder bis jetzt war es ja gewesen, Ernährung, Fitness, eigene Körper, Selbstoptimierung. Aber das wird jetzt immer mehr umschwappen, dass man sich eben auch mental gut muss schauen, dass man Coaching floriert ja jetzt schon, oder? Und ja, das wird für uns wohlstandsverwöhnte Gesellschaft, die jetzt aber eben immer mehr krankt an diesen Stresssymptomen und an diesen Stresskrankheiten, wird das immer mehr zu einem erstrebenswerten Ziel, dass man eben mental gesund bleibt.
Und was wäre jetzt dem Ziel förderlich? Was sind deine konkreten Tipps, dass man eben nicht in ein Burnout geht?
Ja gut, ich bin nicht ansatzweise ein Experte, aber ich denke schon, dass man sich halt versucht, bewusst rauszunehmen, dass man kleine Pausen, grosse Pausen macht, dass man zum Beispiel jeden Tag bewusst etwas für sich macht, so Me-Time, wirklich für sich.
Ritual pflegen.
Und das kann aber auch eine Minute sein in einer Stunde, oder das kann eine Stunde in einem Tag sein, oder das kann ein Tag in einer Woche sein, oder eine Woche in einem Jahr. Oder? Aber es kann alles sein, es muss so ein bisschen soll ineinander reingehen.
Ja, ich glaube, das Zauberwort ist ein bisschen achtsam. Also wenn man zu Morgen isst, dann soll man zu Morgen essen und nicht schon am Computer arbeiten. Wenn man eine Kaffeepause macht, dann soll man Kaffeepause machen und nicht gleichzeitig auf Facebook und die SMS checken und vielleicht auch schon weiter arbeiten, sondern dass man sich wirklich bewusst Pause gönnt und sich rausnimmt.
Ja, es gibt da wirklich, also kurzfristig kann wirklich auch ein bewusstes Abschalten, ein bewusstes Innehalten. Es gibt wirklich, also das ist evident, dass man aufhört zu arbeiten, dass man dreimal oder zehnmal tief ein- und ausstuft und sich auf den Atem konzentriert. Es gibt eine körperliche Entspannung, der Körper beruhigt sich. Oder man weiß ja auch, wenn man lacht, auch wenn man absichtlich lacht. Wenn es nicht wirklich lustig ist, man tut absichtlich lachen, das tut einem das tut entsprechende Hormonausschüttungen geben, dass man sich tatsächlich beruhigt. Also da gibt es wirklich Möglichkeiten. Oder nur schon, man soll ins Yoga gehen und sich, oder man kann auch ein YouTube-Yoga machen oder ein iPad-Yoga daheim oder bei mir machen, im Feufi-Club, wo wir am Morgen wirklich versuchen, Zeit für uns zu nehmen.
Ja, wobei ich natürlich auch bei mir Gefahr sehe, dass immer mehr Zeit von dem Feufi-Club auf Arbeit drauf geht. Also da muss man sich schon wehren, wieder mal reinhalten und merken, hey, hallo, also wegen dem bin ich nicht aufgestanden, um jetzt schon die Eingabe in Ruhe können schreiben. Mm.
Und man sagt ja auch, also jetzt halt in unserer Leistungsgesellschaft sagt man, dass man eigentlich so die drei Punkte Arbeit, Familie und Freundschaft, das passt nicht alles in einen Tag rein. Also man kann nicht alle drei gleich sorgsam pflegen, so viel wie wir arbeiten. Mindestens ein Drittel vom Tag arbeiten, wir müssen ja noch schlafen. Für Familie und Freundschaft bleibt eben oft wenig hängig oder man hat das Gefühl, man schafft das nicht. Und dort muss man halt wirklich einfach mal weniger schaffen. Oder wie du machst, das ist nicht eine Selbstoptimierung, die du machst, sondern du planst den Tag, das ist nicht eine Selbstkasteiung, sondern es gibt dir auch die Möglichkeit,
Podcast du planst ja auch. Gemacht hast, ja.
Nein, aber das stimmt ja schon, du planst ja auch die Entspannung. Oder? Und das muss man halt auch bereit sein, das zu planen. Oder? Und nicht einfach sagen, ich entspanne mich dann, wenn ich alles gemacht habe.
Ja, ja. Nein, Planung heisst eben nicht einfach den Tag von morgen bis am Abend füllen. Sondern das heisst eben viel mehr. Ich habe letztens im Tagi-Magi hat sie so eine Kolumne gehabt vom Krogerus und Schäppeler. Und sie haben Punkt genannt, eigene Schwächen immer sofort allen zugestehen. Dann leben wie ein Spitzensportler. Also gemeint gesunde Ernährung, viel Bewegung, ausreichend Erholung. Denn drittens, nicht nur Unternehmer sein, sondern dein eigener Gewerkschafter. Ist ein schöner Ausdruck, oder? Denn viertens, Zeitfenster schaffen für Blödsinn machen und Unnötiges rumtrödeln.
Gut, Biersauf und Dummenschraube, das können wir. Ja. Aber ich habe es jetzt auch noch gemerkt, also es gibt ja solche, die Mandela oder so ausmalen. Es gibt so ich habe es jetzt gemerkt, ich habe mich wahnsinnig entspannt, als ich von meinem Sohn sein Star Wars Lego Schiff aufgebaut hat. Das war noch jetzt kompliziert gewesen.
Ja, das hat mir gestunken.
Und ich habe mit einer Begeisterung in drei Abend habe ich mich dort reingestürzt. Das hat mich komplett oben runtergefahren. Also, das ist auch etwas, also sich Fertigkeiten aneignen, die halt nicht unbedingt mit Denken zu tun haben. Oder,
also ich finde zum Beispiel auch Bücher lesen am Abend, wo du in eine komplett aktiv etwas machst und in eine komplett andere Welt eintauchst, dann schlafst du nachher automatisch viel besser.
Ja, das ist faszinierend und betrüblich zugleich. Also ich kann eine halbe Stunde lesen und schlafe sofort ein. Ich kann aber locker zwei Stunden Netflix schauen und schlafe nicht ein. Das ist völlig etwas anderes.
Ja, das ist völlig
völliger Blödsinn am Abend noch.
Netflix.
Blaulicht konsumieren, ja.
Ja, und der Geist wird dann eben nicht beruhigt, sondern er wird angeregt.
Mhm.
Gut, aber wir sind ja eigentlich nicht ein Burnout-Podcast, sondern ein Stepio-Podcast. Und wir haben heute nochmal vertieft einschauen ins Akteneinsichtsrecht.
Also du hast vertieft einschauen, mir stinkt es total. Aber erzähl.
Das ist jetzt unter, ich verbuche jetzt das unter dem Kapitel rumblödeln. Also wir haben es letztes Mal gesagt, man hat als Partei, als Beschuldigte namentlich, umfassendes Akteneinsichtsrecht nach der ersten Einvernahme von einem selber und wenn die wichtigsten Beweise erhoben worden sind.
Genau, da gibt es jetzt Schlaumeier, der dann redet von der materiellen ersten Einvernahme.
Ja, ja,
genau. Die grossen Fälle, die können eine erste Einvernahme können sich eben Tag bis Woche erstrecken.
Ja, genau. Lass mich noch schnell zurückgreifen. Es ist ein Teil, Teilteil vom rechtlichen Gehör, der aus IRMK 6 fließt und auch in der BV statuiert ist. Wenn man das StPO Artikel 101 Absatz 1 anschaut, dann ist dort die Rede von spätestens. Grundsätzlich ist der Staatsanwalt frei, wenn er einem Akte in sich gewähren will. Einfach dann muss er umfassen.
Genau, kann schon früher, das machen ja viele.
Ja, ja, eben, es ist, wie du glaubst, schon letztes Mal gesagt hast, grundsätzlich reibt man sich da nicht. Jeder kennt Spielregeln und dann gibt es eben so ein paar Spezialisten, wo, obwohl umfassend Einvernahme durchgeführt worden ist und der Beschuldigte halt die Aussage verweigert hat, dass dann davon redet, ja, das ist jetzt nicht umfassend einlässliche Einvernahme gewesen. Wir haben noch zwei Fragen und jetzt gehen wir die Akte darum noch nicht.
Ja, genau, und das ist halt auch in der der Fluch von der Abtrennung von den Verfahren, oder? Dann trennen das Verfahren ab, dann hat man bei Mitbeschuldigten keine Akteneinsicht. Und so umgehen sie eigentlich die ja durchaus verteidigerfreundliche Bestimmung von einer relativ schnellen Akteneinsicht und gehen sie mit den Abtrennungen.
Ja, aber eben, sagen wir, wenn du eine effektive Verteidigung hast, dann weisst du das ja auch durchzusetzen. Also du bist dann einfach mal ruhig, machst keine Aussagen und das wissen ja die Staatsanwälte auch. Und entsprechend führt dann das dazu, dass man sich einig wird.
Genau, ja.
Und das macht im Übrigen auch keinen Sinn, wenn man die beschuldigte Person stundenlang irgendwelchen Unsinn reden lässt. Also grundsätzlich haben ja alle etwas davon, wenn man die Akte kennt und dann stringent auf den Punkt keine Aussagen macht.
Genau, man muss einfach als beschuldigte Person teilweise halt die Nerven behalten und man sollte sich nicht überraschen lassen. Hast du das schon viel erlebt, dass deine ganz wenigen Klienten von dir, die Aussagen machen? Ich habe gehört, das gibt es auch bei dir, dass die Klienten schon Aussagen machen. Nein, Spass beiseite, das haben wir ja beide.
Klienten, logisch, es gibt durchaus auch Situationen, wo man muss
reden. Dass du dann wirklich überrascht worden bist. Jetzt haben wir dann noch einen neuen DNA-Hit oder jetzt haben wir noch eine Videoaufnahme, wo wir dir erst jetzt zeigen, die wir vorher nicht gezeigt haben. Die Überraschungsmomente, die sind bisher auch schon erlebt, oder? Dass man dann, also, ja, schon reingelaufen, mein Klient, aber eigentlich in der seltensten.
Ja, aber auf was ist er denn reingelaufen? Er hat gesagt, ich habe den Diebstahl nicht gemacht. Ja, aber da haben wir einen überraschenden DNA-Hit. Und nachher?
Ja, ja,
dann sagt er dann, der Klient ist nicht schwer beeindruckt und sagt, ich bin es gewesen, sondern meistens bleibt er auf seinem Standpunkt. Und dann ist man irgendwann zurück im Gefängnis, diskutiert es mit ihm und schaut, dass er das zugesteht. Und wenn das natürlich bei einem Serieneinbrecher hast und der Staatsanwalt das so machen will, dann hast du einfach viel länger und das Ergebnis wird hinten raus das gleiche sein.
Ich meine, mehr Schlägerei im Stadlhoferplatz, wo 4, 5 Beteiligte und jeder sagt etwas anderes und dann hat man sich völlig verrennte Aussagen, irgendeine Notwehraussage und nachher kommt die perfekte Videoaufnahme, hohe Qualität, wo einfach das Gegenteil beleiten. Und dort kann man sich eben fragen, dort sollte man einfach noch nichts ausgesagt haben, bevor man nicht kann abschätzen kann, was sind ungefähr die möglichen Beweisergebnisse, die könnten reinfliessen. Das sollte man eigentlich keine Aussagen machen.
Ja, weil man Glaubhaftigkeit zerstört.
Ja, aber grundsätzlich ist es bei beiden so, oder bei vielen Verteidigerinnen und Verteidigern, also bevor man nicht Akten in sich hat, sagt man in der Regel eigentlich nichts. oder? Also als Grundregel, der sollte man aber nicht sakrosant nachhängen, sondern muss einzelfallweise auch einen anderen Entscheid treffen. Ja gut, das ist jetzt ein anderes Thema als Zeitpunkt von der nackten Einsicht. Ich sehe es eigentlich in den meisten Fällen in meiner Praxis wenig Probleme mit nackten Einsicht. Wie ist das bei dir?
Ja, das haben wir glaube
ich auch schon. Schon gesagt.
Nein, nein. Ja, genau. Ich habe jetzt so einen Fall, wo man eine Einvernahme gehabt hat, dann sind dem Klient ganz viele Videos und Bilder vorgehalten worden. In der Einvernahme an sich wird natürlich nicht der Inhalt der Videos beschrieben, sondern heisst ein Vorhalt, Video, bla bla bla. Aber den Inhalt kann ich jetzt anhand vom Protokoll quasi nicht mehr reproduzieren. Und jetzt hat man zwar der Staatsanwalt das Protokoll rausgegeben von dieser Einvernahme, will man aber die beiliegenden Videos und Bilder nicht geben. Und jetzt haben wir natürlich versucht zu erklären, dass das ja sinnfrei ist. Also allein aus dem Protokoll an sich kann ich jetzt nicht überprüfen, ob jetzt der vorgehaltene Video aufruft zu weiss ich was, oder?
Ja, absolut. Ja.
Und jetzt habe ich auch, wir müssen eine anfechtbare Verfügung verlangen, die man jetzt einfach nicht schickt. Aber irgendwann werde ich die Akte haben und bis ich halt nicht habe, gibt es keine Aussage. Ich weiß gar nicht, warum man blöd tut, weil im Endeffekt gönnt er nichts. Oder kannst du mir seine Taktik erklären, warum man jetzt da zurückhaltet?
Nein, dann müsstest du mir den Fall detailliert erklären. Ist es ein Haftfall?
Nein, nein.
Nein, ja, dann hast du ja alle Zeit von der Welt.
Ja, ja. Ja.
Ich habe noch ganz ein anderes Thema in diesem Zusammenhang, das letzte eine gute Kollegin an mich angetragen hat. Im Jugendstrafverfahren, das behandeln wir eigentlich halterisch stiefmütterlich.
Ja, nach der StPO machen wir.
Ja. Ja. Jedenfalls ist es im Jugendstrafverfahren so, dass ja die Jugendanwältin oder der Jugendanwalt die Haft erst mal selber kann anordnen kann, sozusagen der Siebentäger.
Finde ich im Fall super.
Kann selber anordnen, ja. Findest du super, aber warte jetzt mal noch. Und dann bist du bist in der Haftivernahme mit deiner Klientin, mit deinem Klient. Und nach der Haftivernahme eröffnet sie die Verfügung, 7 Tage Haft. Es ist auch das eine Verletzung vom rechtlichen Gehör, wenn du voran nicht die Akten bekommen hast als Verteidiger und noch kurz hast können dazu Stellung nehmen. Weil sie sagt, ja, aber Herr Kollege, Sie können ja Beschwerde machen als Obergericht in den 10 Tagen. Nachher sind längstens die 7 Tage vorbei, es gibt eine Anhörung vor dem Zwangsmassnahmengericht. Also korrekterweise müssen wir doch nach der Haftivernahme die Einvernahme kurz unterbrechen oder während der Haftivernahme ist dem Verteidiger und dem
Klient. Stellung nehmen zum Plädieren auf die Haftverlängerung.
Kann man ja zum Beispiel in einem Protokoll nicht machen, was Punkten und erst dann wird die Verfügung ausgewirkt.
Aber hast du denn das verlangt?
Nein, es ist mir angetragen worden, dass das ein Problem ist. Ich bin manchmal während der Sache mich angetragen, weil ich im Zaffvorstand bin und da wären so problematische Punkte.
Aber der dich angetragen hat, dann würde ich empfehlen, das in der Einvernahme an Jugendanwalt anzutrennen und das ist meistens gar kein Problem.
Genau, also man soll einfach sagen, ja genau, und dann macht man noch ein Protokoll dort, wo man die Gründe sagt. Das ist ja noch wichtig nachher für den Zwangsmassnahmenrichter, der später die Akten anschaut, 7 Tage später. Hat, aha, die Verteidigung hat dort schon auf den und den Punkt hingewiesen. Das ist dann 7 Tage, ist ihm nicht nachgegangen worden. Also da kann man durchaus schon einen Pflock einschlagen. Nachher für die Verlängerungsverhandlung.
Oder? Meine Erfahrung ist, dass dort die Jugendanwälte sehr sensibilisiert sind auf das und das ist eigentlich immer Diskussion.
Ich denke nur, dass das Problem ist, aber in der Regel ist es nicht so. In der Regel kommt nachher einfach die Verfügung. Es findet keine Akteneinsicht statt zwischen der Haftübernahme und der Verfügung von dem 7-Tager.
Aber es findet eine Diskussion statt.
Vielleicht findet eine Diskussion, aber du musst ja die Akte sehen, bevor du kannst diskutieren.
Ja, aber also ich habe da noch nie ein Problem gehabt. Gut, ja. Aber eben, man muss sich dieser Problematik als Anwalt bewusst sein und halt sich entsprechend einbringen.
Genau.
Gut, jetzt noch ganz ein kurzer Punkt. Konfrontationsrecht und Akteneinsicht.
Ja.
Also quasi das Konfrontationsrecht ist das Recht von der beschuldigten Person, respektive von der Verteidiger, allfällige Belastungszeugen oder Mittäter Fragen können stellen. Damit man das kann, muss man natürlich vorgängig Akteneinsicht haben.
Absolut, haben wir im letzten Podcast schon.
Genau.
Das checkt es nicht immer, sondern sagt eben...
Ja, wer checkt es nicht immer? Also es ist natürlich auch eine Hohlschuld von der Verteidigung.
Unbedingt,
natürlich. Also du kannst dich nicht darauf verlassen, dass dann der Steher dir schon alles Wichtige zustellt, sondern das ist in meinen Augen ganz klar eine Hohlschuld, wo man muss kommen und sagen, ich will alles, auch sauber dokumentieren, was man bekommen hat, weil falls sich dann erweisen sollte, dass man eben nicht alles bekommen hat, dass man entsprechend kann intervenieren.
Ja gut, aber wenn der Zeuge X vorgeladen wird und du hast keine Anzeichen dafür, dass der Polizist schon befragt worden ist und der Staatsanwalt weist dich nicht auf das hin, dann kann man, ist das auch nicht ganz fair gespielt, oder?
Ich würde trotzdem, ich gehe immer proaktiv hin und verlange allfällige Akten.
Ich bin jetzt noch selten auf dem falschen Fuß erwischt worden, aber ein Kollege von uns hat doch mal erzählt, das ist jetzt hängt nur fast damit zusammen, sie haben eine Prüfungsverhandlung bei Obergericht und dann haben sie mit der Verhandlung angefangen und dann kommt auf einmal der erste Zeuge ein, der noch befragt wird vom Obergericht.
Aber das wird doch mittels Verfügung mitteilt.
Nein, nicht mitteilt worden. Und dann haben sie noch gesagt...
das steht dann in der Vorladung.
Nein, es ist nachher hat er es moniert, unser Kollege hat es moniert und weißt du es nicht mehr. Und nachher haben sie gesagt, ja, aber sie hätten doch eine Akteneinsicht verlangen, hätten sie die Vorladung gesehen.
Oh.
Also man muss eigentlich, wenn du das hast für deine Hohlschuld, wo man eigentlich kurz vor der Verhandlung muss man nochmal das Aktenverzeichnis holen. Mache ich ab und zu, aber nicht vor jeder Hafen.
Ja gut, das ist ganz mies gespielt. Also man muss ja mal sagen, dass man das Konfrontationsrecht kann wahrnehmen kann, muss man mal wissen, wer der Zeugen ist, respektive welche Person soll befragt werden, in welcher Eigenschaft. Dann muss man auch wissen, um welchen Vorhalt an sich dass es geht. Das ist ja einmal bei grossen Fällen nicht einfach per se ersichtlich. Und dann muss man natürlich die entsprechenden Akten zu dem Vorfall und die bereits tätigten Aussagen von dieser Person kennen.
Eine Selbstverständlichkeit, könnte man meinen. Was hast du bei dem 101er? Hat sich noch ein Vorbehalt vom 108er oder hast du das schon gebracht? Oder?
Nein.
Kommst du zu dem? Sorry.
Der 108er wäre ja heute nicht unbedingt
das Thema. Aber im 101er steht der Vorbehalt, bleibt Artikel 108.
Eben, das sind dann die Einschränkungen vom Akteneinsichtsrecht im 108er.
Genau. Aber das hängt jetzt auch schon mit den Sachen zusammen, die wir schon gesagt haben, wenn es um die Gefahr von der Kollision
etc. Also es braucht einfach einen sachlichen Grund, warum man die Akteneinsicht soll einschränken. Und das muss dann im weiteren Verfahren kompensiert werden.
Genau, ja.
Es muss auch verhältnismäßig sein.
Ah, nein, genau, Sie haben doch den 101er mit dem Vorbehalt 108, haben Sie doch die Staatsanwaltschaft eine Zeit lang analog anwenden, zum Artikel 147 zu umgehen. Gell? Genau, die haben eine analoge Anwendung von 101 und dort hat Ihnen dann das Bundesgericht einen Riegel vorgeschoben. Dafür dürfen wir jetzt einfach alles abtrennen.
Nein, dürfen wir ja nicht.
Also man macht es einfach
und die Verteidigung hebt nicht den Finger drauf.
Ja,
und,
haben wir schon besprochen, hast recht.
Und die Auswirkungen von dieser Abtrennung sind einfach verheerend und es zwingt uns eigentlich jede Abtrennung dagegen vorzugehen.
Wenn man es mal überhaupt checkt.
Ja, aber eben, wenn man das einfach mit Augenmaß handhaben und nicht jedes Recht würde unterlaufen, dann wäre es ja eigentlich kein Problem. Ja, wir kommen ja dann beim 108 noch genauer auf den, oder?
Genau. Stressfreies Wochenende wünsche ich dir.